Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Sure 113, Al-Falach.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq. شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur mit einer an einigen Stellen kleinen Interpretation versehenen Übersetzung der Sure. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Sprich, ich nehme Zuflucht beim Herrn der Morgendämmerung, vor den Gefahren, die von seinen Geschöpfen ausgehen mögen, und vor den Gefahren der sich ausbreitenden Nacht, deren Dunkelheit sich Übelwollende bedienen. Und vor dem Übel derer, die mittels magischer Fertigkeit in Knoten blasen, um das, was sie zu erreichen suchen, zu erlangen. Und vor dem Übel der Missgünstigen, wenn sie in ihrem Neid Übles wollen.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Die Sendungen des deutschen Programms können Sie jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit über die Frequenz 7300 kHz im 41-Meter-Band empfangen. Unser tägliches Programm sowie unsere aktuellen Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge können Sie auch über unsere Webseite pastoday.com/de abrufen. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Donnerstag, dem 21. Oktober 2021, gleich dem 29. März 1400, nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Deswegen ewiges Wunder. Dann geht es weiter mit einem Sonderbeitrag anlässlich der Woche der Einheit. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Iran kritisiert Untätigkeit europäischer Länder gegenüber JCPOA. Schreiben an britischen Justizminister. Iran fordert Gerechtigkeit für Opfer des Angriffs auf Sardasht. UN-Sicherheitsrat fordert sofortige Waffenruhe im Jemen, während Armee sich Marib nähert. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Iran kritisiert Untätigkeit europäischer Länder gegenüber JCPOA. Der Leiter der iranischen Atomenergieorganisation hat die USA und ihre europäischen Verbündeten wegen ihrer Unverbindlichkeit und Untätigkeit gegenüber dem gemeinsamen umfassenden Aktionsplan JCPOA kritisiert. Nur Iran habe lange einseitig seine Verpflichtungen eingehalten, sagte Mohammed Islami am Mittwoch bei einem Treffen mit Wolf-Dietrich Heim, dem österreichischen Botschafter in Teheran. Mit Hinweis auf die Untreue der USA und der europäischen Parteien gegenüber dem JCPOA erklärte Islami, heute hat der wahre Schuldige die Position des Klägers eingenommen. Der Leiter der iranischen Atomenergieorganisation riet den verbleibenden Unterzeichnern des JCPOA, die USA dazu zu drängen, ihre Verpflichtungen aus dem Atomabkommen wieder aufzunehmen. Iran hat einen ernsthaften Willen für die Fortsetzung der Verhandlungen, aber nur wenn alle Parteien ihre Verpflichtungen aus dem Abkommen wieder aufnehmen, fügte Islami hinzu. Der Leiter der iranischen Atomenergieorganisation wies ferner auf die lange Geschichte der Zusammenarbeit zwischen Iran und Österreich in verschiedenen Bereichen hin und gratulierte zum Nationaltag Österreichs. Er würdigte zudem die positive Haltung Wiens gegenüber politischen Fragen. Der österreichische Botschafter in Teheran sagte bei diesem Treffen in Bezug auf die Atomverhandlungen in Wien, Österreich sei zu jeder Art von Hilfe bereit, um den positiven Prozess der Verhandlungen voranzutreiben. Seit dem illegalen Ausstieg der USA aus dem Atomabkommen im Mai 2018 haben Deutschland, England und Frankreich versprochen, die wirtschaftlichen Interessen Irans aus dem Atomabkommen zu sichern. Trotz ihrer Zusagen ist es diesen Ländern aber nicht gelungen, praktische Schritte zur Aufrechterhaltung des Abkommens und zur Gewährung der iranischen Interessen gegen die Maßnahmen der USA zu unternehmen. Schreiben an britischen Justizminister. Iran fordert Gerechtigkeit für Opfer des Angriffs auf Sardasht. Die Vertreterin von Opferfamilien der chemischen Bombardierung von Sardasht, Faride Shafoi, hat gestern in einem Schreiben an den britischen Justizminister Gerechtigkeit für die Opfer dieser Tragödie gefordert. Laut dem Verein für Verteidigung von Terroropfern protestierte Shafoei in einem Schreiben an Dominic Raab dagegen, einem Verantwortlichen vom irakischen Baas-Regime Asyl zu gewähren. Kürzlich habe ein hochrangiges Mitglied des Baas-Regimes, der für die Produktion von Chemiewaffen in der irakischen Stadt Samarra zuständig war, in Großbritannien Asyl erhalten. Deshalb würde er nicht zur Rechenschaft gezogen und bestraft, schrieb Shafoei in diesem Schreiben. Sie wies außerdem auf die Äußerungen von Hamish de Breton Gordon, einem britischen Chemiewaffenspezialisten, hin, der glaubte, dieser Verantwortliche im Baas-Regime müsse vor den Internationalen Strafgerichtshof gestellt werden. Ich, als Vertreterin von Überlebenden des chemischen Angriffs, die immer noch mit den langfristigen schmerzhaften Auswirkungen des Einatmens von Senfgas leben, fordere die Festnahme dieses Mannes, damit er wegen der Beteiligung am Verbrechen gegen die unschuldigen Bewohner von Sardasht bestraft wird, hieß es im Schreiben von Raab. Die chemische Bombardierung von Sardasht wurde am 28. Juni 1987 durchgeführt, fast 7 Jahre nachdem das Regime von Saddam Hussein einen Krieg gegen Iran gestartet hatte. Während des 8-jährigen Krieges setzte die irakische Armee ununterbrochen chemische Waffen gegen iranische Kombattanten und Zivilisten ein, was Zehntausende Tote an Ort und Stelle und viele weitere Leidende für die kommenden Jahre hinterließ. Bei dem Angriff auf Sardasht kamen über 120 Menschen ums Leben und mehr als 2000 weitere erlitten Verletzungen durch Chemikalien. UN-Sicherheitsrat fordert sofortige Waffenruhe im Jemen, während Armee sich Ma'arib nähert. Offenbar besorgt über die schnellen Fortschritte der jemenitischen Armee im Kampf um die Befreiung der strategischen Stadt Ma'arib, hat der UN-Sicherheitsrat einen dringenden Waffenstillstand im Jemen und ein Ende der Verstöße der Armee in Richtung der letzten Hochburg der von Saudi-Arabien unterstützten Söldner gefordert. Die Mitglieder des Sicherheitsrats forderten einen sofortigen landesweiten Waffenstillstand gemäß Resolution 2565 2021 und forderten die Beilegung von Differenzen durch einen inklusiven Dialog und die Ablehnung von Gewalt, um politische Ziele zu erreichen, sagte der Präsident des Sicherheitsrats Martin Kimani in einer Stellungnahme am Mittwoch. Kimani sagte, die Mitglieder des Rates betonten die Notwendigkeit einer Deeskalation durch alle Seiten, einschließlich einer sofortigen Beendigung der Eskalation der Houthi-Ansarullah-Bewegung in Ma'arib, was auf die jüngsten Landgewinne in Ma'arib durch die Streitkräfte der Regierung von Sana'a hindeutet, dieser der Flucht des ehemaligen Präsidenten aus der jemenitischen Hauptstadt von der Ansarullah-Bewegung geführt wird. Der Rat zeigte eine Voreingenommenheit zugunsten Riads und verurteilte die Vergeltungsangriffe der Sana'a-Regierung gegen Saudi-Arabien, wobei er nicht bemerkte, dass Riad den Krieg initiiert hat und seitdem den Jemen weiterhin bombardiert. Einen Tag zuvor schätzte UNICEF, dass der langwierige Krieg im Jemen mindestens 10.000 Kinder getötet oder verstümmelt hat, was 4 Kindern pro Tag entspricht. In den letzten Monaten haben die Streitkräfte der von Saudi-Arabien geführten Koalition vergeblich versucht, den Vormarsch der jemenitischen Armee auf die Stadt Ma'arib und ihre Vergeltungsangriffe auf saudischen Boden zu stoppen. Sana'a hat behauptet, dass seine Angriffe auf Saudi-Arabien das direkte Ergebnis der anhaltenden Aggression des Königreichs gegen den Jemen sind und versprach, die Angriffe zu beenden, sobald Riad und seine Verbündeten den Krieg beenden und die Belagerung aufheben, wodurch Treibstoffknappheit entstanden ist, das zum Leid der Menschen im ganzen arabischen Land beiträgt. Unterdessen sagte ein Sicherheitsverantwortlicher, dass die von Saudi-Arabien geführte Koalition am Mittwoch 29 Angriffe auf verschiedene Gebiete der Provinzen Ma'arib, Sa'dah, Shabwa, Jauf und Hajjah gestartet habe. Palästinenser bekunden ihre Solidarität mit hungerstreikenden Gefangenen. Die Familien von 6 palästinensischen Gefangenen, die in einen unbefristeten Hungerstreik getreten sind, fordern Menschenrechtsorganisationen und die palästinensische Führung auf, ihre Schritte zu beschleunigen und das Leben ihrer Söhne zu retten, von denen einige buchstäblich in israelischen Krankenhäusern gegen den Tod ankämpfen, während sich ihre Gesundheitsbedingungen ernsthaft verschlechtern. Zu diesem Zweck organisierten palästinensische Organisationen, die sich mit Gefangenenangelegenheiten befassen, einen Sitzstreik auf dem Al-Manara-Platz in Ramallah unter Beteiligung der Familienangehörigen und Verwandten der Gefangenen. Mirdad al-Rawas protestiert seit über 90 Tagen und Kayed al-Fasfus befindet sich seit fast 100 Tagen im Hungerstreik. Zusätzlich zu den 6 Häftlingen, die sich im Hungerstreik befinden, setzen etwa 400 Gefangene der Bewegung Islamischer Dschihad ihren vor über einer Woche begonnenen Massenhungerstreik fort. Der Schritt erfolgt zur Ablehnung der Strafmaßnahmen, die ihnen nach der Flucht von 6 palästinensischen Gefangenen aus dem Gilboa-Gefängnis im vergangenen Monat auferlegt wurden. Israelische Soldaten nahmen die 6 Gefangenen wieder fest, begannen jedoch tausende anderer palästinensischer Gefangener zu bestrafen. Wie üblich weigern sich die israelischen Gefängnisbehörden, den Forderungen der hungerstreikenden Gefangenen nachzukommen. Beobachter sagen, Israel komme erst dann zu einer Einigung mit den Gefangenen, wenn die hungerstreikenden Häftlinge kurz vor dem Tod stehen. Im besetzten Westjordanland kochen die Spannungen über die Misshandlung der hungerstreikenden Gefangenen durch Israel. Syrien. UN-Sicherheitsrat muss Abschreckungsmaßnahmen gegen Terrorismusunterstützer ergreifen. Das syrische Außenministerium hat am Donnerstag in einer Erklärung den jüngsten Terroranschlag in Damaskus verurteilt und den UN-Sicherheitsrat aufgefordert, Abschreckungsmaßnahmen gegen die Unterstützer von Terrorismus zu ergreifen. Am Mittwoch sind bei einem Terroranschlag auf einen Bus mit Soldaten der syrischen Armee in Damaskus mindestens 13 Soldaten getötet und mindestens 3 weitere verletzt worden. Explosionsursache waren 2 Bomben, die auf den Weg dieses Busses gelegt wurden. Die sogenannte Terrorgruppe Saraya Rasyon übernahm die Verantwortung für den Anschlag. Damaskus werde seine Terrorismusbekämpfung nicht aufgeben, bis Sicherheit und Stabilität in Syrien wieder vollständig hergestellt werden, hieß es in der Erklärung des syrischen Außenministeriums. Der Anschlag auf den Bus mit Soldaten der syrischen Armee wurde laut dem syrischen Außenministerium im Rahmen der anhaltenden Bemühungen von Terrorgruppen und ihren Unterstützern zur Stärkung ihres Geistes ausgeübt, insbesondere in Idlib, wo sie wiederholten Niederlagen ausgesetzt sind. Der Zeitpunkt dieses Terroranschlags verdeutliche erneut den politischen Plan seiner Unterstützer, der auf Syrien, sein Volk und ihre Kapazitäten abziele, so das syrische Außenministerium weiter. Die Dirigenten der Terroristen versuchen, den Terrorismus als verbrecherische politische Waffe einzusetzen, um ihre schädlichen Ziele zu erreichen und sich in die inneren Angelegenheiten Syriens und der regionalen Länder einzumischen, hob das Außenministerium in Damaskus hervor. Moskauer Afghanistan-Konferenz fordert Invasoren auf, Verantwortung zu übernehmen. Russland hat eine 3. Konferenz veranstaltet, an der Afghanistans Nachbarn und neue Interimsherrscher teilnehmen, und forderte die jahrzehntelangen Invasoren des Landes auf, Verantwortung für die Verbesserung der Lage in diesem Land zu übernehmen. Am Mittwoch fanden in der russischen Hauptstadt die 3. Verhandlungen des Moskauer Formats zu Afghanistan statt. Vertreter aus Russland, China, Iran, Pakistan, Indien, Kasachstan, Kirgisistan, Tadschikistan, Turkmenistan und Usbekistan kamen mit einer hochrangigen Delegation der Taliban-Gruppe zusammen. In einer abschließenden gemeinsamen Erklärung heißt es, die Hauptlast des wirtschaftlichen und finanziellen Wiederaufbaus und der Entwicklung Afghanistans nach dem Konflikt muss von Akteuren getragen werden, die in den letzten 20 Jahren im Land waren. Die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten marschierten 2001 unter dem Banner der Bekämpfung des Terrorismus in Afghanistan ein, tausende von Kilometern von den Grenzen der Invasionsländer entfernt. Die Invasion verdrängte die Taliban vorübergehend. Die Gruppe erholte sich jedoch und breitete seine Präsenz in einem großen Teil des Territoriums des zentralasiatischen Landes aus. Anfang des Jahres starteten die Taliban eine außergewöhnliche energische Offensive, um ihre Herrschaft zu erneuern. Die USA halfen dabei, indem sie im April einen übereilten vollständigen Rückzug aus Afghanistan ankündigten. Die gemeinsame Erklärung forderte die Taliban unterdessen auf, eine wahrhaftig integrative Regierung zu bilden, die die Interessen aller wichtigen ethnopolitischen Kräfte des Landes angemessen widerspiegelt. Dies wird eine grundlegende Voraussetzung für den Abschluss des nationalen Aussöhnungsprozesses in Afghanistan sein, hieß es weiter. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit teilweise bewölkt bei Temperaturen um 12 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen. Tabriz 8 Grad, Mashhad 7 Grad, Isfahan 13 Grad, Shiraz 15 Grad und Bandar Abbas 28 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Deswegen ewiges Wunder. Bleiben Sie dran.
Deswegen ewiges Wunder. Die Anregung zum Denken ist einer der Wege, auf denen der Koran die Menschen recht leitet. Der Kampf des Korans gegen Unwissenheit und Unverstand und seine besondere Aufmerksamkeit für Wissen trägt in den Augen der Koranforscher zu seiner Einmaligkeit und Unnachahmbarkeit bei. Wissen lässt sich als ein Hauptfaktor für die Entstehung und Beständigkeit von Zivilisationen betrachten. Mithilfe von Wissen hat der Mensch sich die Natur dienstbar gemacht und versucht, auf diese Weise ein ruhiges und angenehmes Leben zu erzielen und die Mittel für seinen Fortschritt zu erstellen. Wissen wirkt sich nicht nur positiv auf das materielle Leben aus, es verbessert auch das immaterielle Leben und die Chancen für ein gutes Endschicksal im Jenseits. Es kann nicht erwartet werden, dass ein Mensch den Weg der Vervollkommnung geht, falls er nicht vermag, mit Hilfe von Erlernten seinen materiellen und immateriellen Bedürfnissen zu decken. Wer den Heiligen Koran studiert, wird feststellen, dass Gott großen Wert auf das Wissen legt. Gott wirft im Koran zum Beispiel diese Frage in der Sure 39, Sumar, im Vers 9 auf. Sind etwa diejenigen, die wissen, und diejenigen, die nicht wissen, gleich? Alleine schon an dieser Frage wird klar ersichtlich, welchen Platz Wissen und Erkenntnis in der korankonformen Kultur einnehmen. Wenn Gott an die hohe Stellung einer seiner Propheten oder auserwählten Diener erinnern will, sagt er, wir gaben ihm Weisheit. Immer wieder regt der Koran zum Nachdenken über die erstaunlichen Erscheinungen in der Schöpfung an und spricht, habt ihr nicht gesehen? Seht ihr nicht? So seht. Dies ist in sich eine Art Aufforderung zum Erwerb von Wissen. Der Ansporn zum Erwerb von Wissen ist die beste Empfehlung, die eine Denkschule geben kann. Der Koran bezeichnet Wissen als Licht und Unwissenheit als Dunkelheit. Er unterstreicht, dass das Licht über die Dunkelheit siegen wird. Der Koran hat zum Nachdenken über verschiedene Dinge angeregt. Und dieses Nachdenken hat dem Menschen zu der Entwicklung und Entfaltung der Naturwissenschaften, Mathematik, Geschichte und weiteren Wissenschaften verholfen, Wissenschaften, die heute noch im Begriff sind, sich weiter zu entfalten. Im Vers 174 der Sure 2, Barare, heißt es, »In der Schöpfung der Himmel und der Erde, im Unterschied von Nacht und Tag«, in den Schiffen, die das Meer befahren mit dem, was den Menschen nützt, darin, dass Allah Wasser vom Himmel herabkommen lässt und damit dann die Erde nach ihrem Tod wieder lebendig macht und auf ihr allerlei Tiere sich ausbreiten lässt, und ebenso im Wechsel der Winde und der Wolken, die zwischen Himmel und Erde dienstbar gemacht sind, sind wahrlich Zeichen von dem heiligen Wesen Gottes und seiner Einheit für Leute, die begreifen. Der Prophet Salawatullah alai hat oftmals diejenigen gelobt und angespornt, die nach der Erweiterung ihres Wissens streben, und gesagt, dass die Gläubigen, selbst wenn sie dafür an den weit entferntesten Ort reisen müssen, verpflichtet sind, sich Wissen anzueignen. Er hat auch gesagt: Wahrlich, wahres Wissen ist etwas, wonach der gläubige Mensch sucht, wie nach einem Vermissten. Die Edlen aus dem Hause des Propheten haben aufgrund der ausdrücklichen Empfehlungen des Korans alle aufgefordert, sich mit den verschiedenen Wissenschaften vertraut zu machen. Imam Sadiq, Friede sei mit ihm, sagt: Ich mag eure jungen Leute nur in einem von zwei Zuständen sehen, entweder als Gelehrte oder als jemanden, der Wissen erlernt. Der Koran unterstreicht das Wissen in einer Zeit, in der die Menschheit auf einem sehr niedrigen wissenschaftlichen Niveau stand. Die arabische Gesellschaft war von abergläubischen Ansichten und absurden Traditionen aus der vorislamischen Zeit gezeichnet. Die Allgemeinheit wusste nur sehr wenig über Astronomie, Physik und Biologie. Die Araber besaßen weder die notwendigen Mittel noch die notwendigen Kenntnisse, um die Daseinswelt zu studieren, und deshalb glaubten sie an althergebrachte Märchen und Legenden. Zum Beispiel dachten sie, dass die Berge es sind, die den Himmel am Einsturz hindern. Sie dachten, die Erde sei eine flache Ebene, an deren beiden Seiten Gebirge liegen, welche wie Säulen das Himmelsgewölbe tragen. Diese und ähnliche illusionären Ansichten über Erde und Himmel und weitere Erscheinungen werden im Koran an zahlreichen Stellen dementiert. Zum Beispiel heißt es im Vers 2 in der Sure 13 Rat: Allah ist es, der die Himmel ohne Stützen, die ihr sehen könnt, emporgehoben hat. Koranexegeten sagen, dass dieser Vers auf die Anziehungskraft zwischen den Himmelskörpern hinweist, welche für die Menschen unsichtbar ist. Sie erinnern sich sicherlich daran, dass dieses Himmelsbuch elementare Wahrheiten über die Erscheinungen in der Daseinswelt anführt. Wir haben ja bereits zuvor in dieser Sendung einige Beispiele für diese Aussagen im Koran, die ihn zu einem Wissenswunder werden lassen, aus dem Munde einiger Denker zitiert. Dank der hohen Wahrheiten im Koran konnte der Mensch die Fesseln der Unwissenheit und der irrealen Fantasien abwerfen und den Weg der Weiterentwicklung von Wissenschaft und Erkenntnis gehen, und zwar so rasch, dass in kurzer Zeit erstaunliche Fortschritte in den Wissenschaften und den Fertigkeiten erzielt wurde. Vom 3. bis zum 5. Jahrhundert nach der Hijra, das heißt vom 9. bis 11. Jahrhundert nach Christus, beobachten wir daher eine enorme Weiterentwicklung von vielen Wissenszweigen im Handwerk, in der Kunst und in der Literatur, wobei die meisten Forscher der Meinung sind, dass dies dem Ansporn des Korans zum Wissenserwerb und der Befreiung der Gesellschaften im Islamischen Reich von altem Aberglauben zu verdanken ist. Thank you. Der britische Philosoph Bertrand Russell schreibt: Wenn im Mittelalter die Muslime nicht nach Wissen gestrebt hätten, wäre die Wissenschaft mit Sicherheit abgestürzt. Und der französische Wissenschaftler Pierre Rousseau stellte in seinem Werk Geschichte der Wissenschaften fest: Es waren keine 3 Jahrhunderte nach dem Versterben des Propheten des Islams vergangen, als die Stadt Cordoba mit 1 Million Einwohner, 80 öffentliche Madrasa, die ungefähr den heutigen Fakultäten entsprechen, und eine Bibliothek mit 600.000 Buchbänden auf Arabisch und der wissenschaftlichen Sprache der Welt besaß. Sigrid Hunke, die 1941 in Religionswissenschaft promovierte, schreibt in ihrem Buch Allahs Sonne über dem Abendland. In der Bibliothek eines ägyptischen Kalifen befanden sich 1.600.000 Buchbände, wovon alleine schon 6.000 Bände über Mathematik und alleine schon 18.000 Bände der Philosophie gewidmet waren. Unterdessen konstatiert der amerikanische Historiker George Thornton: Vielleicht ist es der wichtigste und zugleich der am wenigsten auffallende Dienst an der Wissenschaft im Mittelalter, dass der Geist des Experimentierens, welcher die Voraussetzung für den Fortschritt der Naturwissenschaften schuf, aufkam. Die Weiterentwicklung dieses Gedankens bis Ende des 12. Jahrhunderts ist den Anstrengungen der Muslime und den Lehren des Korans zu verdanken gewesen. Zweifelsohne erkennt der Koran eine Wissenschaft nur an, wenn sie für die Weltbewohner konstruktiv ist. Dank fruchtbaren Wissens wird der Weg für den Fortschritt und das Wohl der Menschen geebnet und werden die notwendigen Grundlagen für die Herstellung von Gerechtigkeit und Frieden geschaffen werden. Eine Wissenschaft, die der Willkür und Machtbestrebungen dient, wird sicherlich nichts anderes zur Folge haben als Verfall und Missstände und zerstörerisch auf die Gesellschaft wirken. Der Koran betont nicht nur Wissen und Erkenntnis, er rät auch von der unbegründeten Nachahmung der Vorfahren ab und warnt davor, sich auf deren falsche Ansichten zu stützen. Im Laufe der Geschichte hat gerade das unlogische Nachahmen der Vorfahren in vielen Fällen zum Untergang von Völkern geführt. Deshalb verwirft der Koran an mehreren Stellen ein solches Vorgehen. Im Vers 143 der Sure 2, Parade, heißt es über die Vorfahren: Das ist eine Gemeinschaft, die schon vergangen ist. Ihr kommt zu, was sie verdient hat, und euch, was ihr verdient habt. Und ihr werdet nicht danach befragt werden, was jene zu tun pflegten. Der Koran regt dazu an, Fragen zu stellen. Er fordert den Menschen auf, sich über Dinge, die er nicht weiß und kennt, zu erkundigen. Im Vers 43 der Sure 16, Nahl, heißt es zum Beispiel: So fragt die Leute der Ermahnung, wenn ihr etwas nicht wisst. Der Heilige Koran mahnt den Menschen, sich vor Gedanken und Handlungen, die auf Unwissenheit beruhen, zu hüten, und zugleich unterstreicht er, wie wichtig es ist, tiefer nachzudenken. Gemäß Allame Muhammad Tari Jafari handeln ungefähr 740 Verse im Heiligen Koran über das Wissen und seine Früchte und sollen der Veranschaulichung und Befürwortung eines guten Lebens, das edel und heil ist, dienen. Wir werden beim nächsten Mal noch mehr von der gedanklichen Vertiefung in den Koran sprechen. Thank you.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Amir Karimi mit dem Titel Marde Khurshid, das heißt Der Mann der Sonne.
خنده ها خشکیده از در شاخه ها پوسیده و زر قصه ها سر تا سر بیز چشم های دختران در خاک مدفون نخل ها را ریشه در خون آسمان سردی افق سر گشت بیمه شد تشویش در شبان تلخ این شب روز و خورشید با زمین شهر شب قهر کوچه ها مردی ندارد بر تن این خاک عطشان کاش بارانی ببارد کاش باران از دل خاک شاخه ای از گل برآرد
Oh, قار تنها در تن کوه مرد تنها در تن قار آسمان پایین تر از آب لحظه موعود دیدار در افق برقی درخشید آسمان پایین تر آمد بانگی از یک گوشه بر شد
Werte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem Sonderbeitrag anlässlich der Woche der Einheit. Weiterhin guten Empfang. Wir begehen die Woche der Einheit, in der die Muslime den Jahrestag der Geburt des Propheten feiern. Als der Prophet geboren wurde, hat man ihn Mohammed genannt. Dieser Name bezeichnet jemanden, der viel gelobt wird. Zum ersten Mal in der Geschichte wurde einem Kind dieser Name verliehen. Der Auserwählte Gottes hat den Namen Mohammed verdient. Seine Ankunft war in den vorherigen Himmelsbüchern verheißen worden. Heute gibt es kaum jemanden, der noch nie den Namen Mohammed gehört hat. Über 1 Milliarde Menschen grüßen ihren Propheten mit diesem Namen und bezeugen gläubig, dass er Gesandter Gottes ist. Dank seiner Lehre sind sie miteinander Freunde, pflegen die menschlichen Werte und halten das Banner des Glaubens an den einen Gott in die Höhe. Mohammed ist eine großartige Erscheinung der Schöpfung. Er ist für alle, die auf der Suche nach wahrem Leben sind, lebensspendend. Mohammed ist wie ein Wächter, der von einem hohen Turm aus den Feind gesichtet hat und zu den Menschen eilt, um sie zu retten. Der Mensch sucht im Leben nach einem Vorbild, um sich in einer bestimmten oder in allen Angelegenheiten nach diesem zu richten und das gewünschte Ziel zu erreichen. Vorbilder spielen eine wichtige Rolle in Lehre und Erziehung, in Psychologie, in Mystik und in Fragen der Verwaltung. Der Islam mit seinen kulturellen und erzieherischen Aspekten nutzt diesen Aspekt und stellt edle Vorbilder vor. Das größte Vorbild ist der Prophet. Im Vers 21 der Sure 33, Ahzab, heißt es, wie wir schon im ersten Teil erwähnten, ihr habt hier im Gesandten Allahs ein schönes Vorbild, und zwar für einen jeden, der auf Allah und den jüngsten Tag hofft und Allahs viel gedenkt. Der Vers 21 der Sure 33 richtet sich an alle Muslime. Wir entnehmen daraus, dass die Anlehnung an das hervorragende Vorbild des Propheten sich nicht auf eine bestimmte Zeit und einen bestimmten Ort beschränkt, sondern ausnahmlos Gültigkeit besitzt. Das Bekenntnis zum Islam und zur Prophetschaft Mohammeds, des Gesandten Gottes, Friede sei mit ihm, schließt in Wahrheit die Befolgung des Propheten und seines Weges mit ein. Der Prophet hat für die Sache Gottes und für die Rettung der Menschen viele Mühsale ertragen. Der Koran sagt, dass der Prophet des Islams wie alle anderen ein Mensch ist und wie Menschen lebt, aber dass er durch seine hohen Eigenschaften unter ihnen hervorragt. Selten wird im Koran jemand so sehr gelobt wie Prophet Mohammed, Friede sei mit ihm. Er übertrifft die anderen, weil er vor Gott der ideale Mensch ist. Er ist allen Menschen ein Wegführer und dank seiner spirituellen Vollkommenheit konnte er eine neue Zivilisation begründen, die auf der islamischen Gerechtigkeit beruhende Zivilisation. So kommt es, dass der heilige Koran den Propheten das Vorbild für die Menschheit nennt. Der Prophet des Islams ist wie der Kapitän eines Schiffes, der sich nicht fürchtet, wenn dieses Schiff in schwere Stürme gerät und nicht aufgibt, sondern seinen Weg fortsetzt. Als die Feinde Medina stürmen wollen, nimmt Prophet Muhammad die Schaufel in die Hand und gräbt zusammen mit den anderen einen schützenden Graben um die Stadt. Er scherzt mit seinen Helfern, damit sie ihre Kampfmoral und ihre Gelassenheit bewahren. Und ermuntert sie, auf den Koran zu verlesen, damit sie nicht die Hoffnung verlieren. Der Prophet erinnert seine Gefährten immer an Gott und verheißt ihnen eine helle Zukunft und große Siege. Er warnt sie vor den Verschwörungen der Heuchler, Munafirin, und sorgt dafür, dass sie wachsam bleiben. Er wählt die besten Verteidigungsmöglichkeiten gegenüber den Feinden. Auf dem Schauplatz des Kampfes ist er der ideale Anführer und das größte Vorbild für die Gläubigen. Und nicht nur dort, sondern auf allen anderen Schauplätzen. Im Vers 4 der Sure Ghalam sagt Gott, dass der Prophet einen vorzüglichen Charakter besitzt. Dort heißt es: Und du bist wahrlich von großartiger Wesensart. An einer anderen Stelle wird im Koran der Erfolg des Propheten bei Erfüllung seiner Sendung mit dieser guten Wesensart begründet. Außerdem heißt es über das Mitgefühl des Propheten im Vers 128 dieser Sure: Zu euch ist nunmehr ein Gesandter aus euren eigenen Reihen gekommen. Bedrückend ist es für ihn, wenn ihr in Bedrängnis seid. Er ist eifrig um euch bestrebt, zu den Gläubigen gnadenvoll und barmherzig. Die Lebensweise des Propheten, seine Art zu handeln und zu sprechen, ist zweifelsohne ein konstruktives Modell für ein Leben auf höherer Stufe. Und jeder, der nach der Seligkeit strebt, sollte auf dieses ewige Ideal schauen und sich nach ihm orientieren. Der Prophet des Islams ist ein außergewöhnlicher Mensch, der sehr weise und gut vorgeht und rechtzeitig den richtigen Entschluss fasst. Er ist der geduldigste von allen und großzügiger als jeder andere. Und sein Leben ist genauso schlicht wie das der einfachen Bevölkerung. Der Prophet Gottes besaß die Faktoren, die für den Erfolg am allerwichtigsten sind, nämlich einen starken Charakter und eine edle Verhaltensweise. Durch diese Schlüssel zum Erfolg übte er einen tiefen Einfluss aus. Seine Worte und sein Schweigen, beides war mit Weisheit erfüllt und trug Früchte. Anas ibn Malik sagt: Ich war 10 Jahre lang an der Seite des Propheten und habe ihm gedient. Bei Gott, er hat niemand etwas Abfälliges oder Beleidigendes gesagt und mich in keiner Angelegenheit getadelt oder mit mir debattiert. Die Freundlichkeit und Güte des Propheten war in aller Munde. Er hatte für alle ein Herz. Wenn er einen seiner Helfer 3 Tage lang nicht gesehen hatte, erkundigte er sich bei den anderen nach seinem Wohlbefinden. Hatte jener eine Reise angetreten, so betete er für ihn, und wenn er zu Hause war, besuchte er ihn. Auch seine Feinde und Gegner erfuhren seine Güte. Während der Schlacht von Badr hatten die Muslime auf Befehl des Propheten nach Einnahme der Brunnen in dem dortigen Gebiet ein Becken angelegt und mit Wasser erfüllt. Als die Feinde sich diesem Becken näherten, um Wasser daraus zu schöpfen, ordnete der Prophet an, dass niemand sie daran hindern darf. Der Prophet zeichnet sich ebenso durch seine Gerechtigkeit aus, sowohl in Bezug auf die Einführung von Gesetzen als auch in Bezug auf ihre Ausführung. Er dachte gerecht und verhielt sich gerecht. Laut Imam Sadiq, Friede sei mit ihm, verteilte er sogar seine Blicke gerecht, wenn er mit seinen Helfern zusammensaß. Das heißt, er schaute nicht nur einen, sondern alle gleichmäßig an. Der Mensch neigt von Natur aus zu Logik und Vernunft. Daher hat der Prophet des Islams sich auf diese Eigenschaft des Menschen gestützt und an die Vernunft appelliert. Mit seinen wohlgemeinten, freundlichen Ermahnungen fand er Zugang zu Herz und Geist der Menschen. Auch in dieser Hinsicht wird der Prophet von Gott als ein gutes Vorbild vorgestellt. Der Prophet kannte die guten Sitten, die jemand für einen erfolgreichen Aufruf beachten muss, und hatte daher auch den größten Erfolg. Dank der Weisungen des Propheten Gottes konnte die islamische Glaubensgemeinde eine der größten internationalen Religionsgemeinschaften der Welt werden, deren Mitgliederzahl weiter wächst. Dies ist in Wahrheit ja der offensichtliche Erfolg des erhabenen Propheten bei der Verbreitung der vitalen Botschaft des Islams auf der Welt. Zweifelsohne war Prophet Muhammad, Friede sei mit ihm, ein großartiger Mensch und er hat edle Menschen herangezogen. Er war kluger Gesetzgeber, ein fähiger Wegweiser und gerechter Herrscher und ein enthaltsamer Prophet. Er hat die größte Revolution auf der Erde in die Wege geleitet. Ayatollah Khamenei, das Oberhaupt der islamischen Revolution Iran, hat gesagt: Gott, der Höchsterhabene, hat uns Muslime angewiesen, den Propheten zu befolgen. Dieser Gehorsam gilt für alles im Leben. Jener Edle ist in jeder Sache ein Vorbild, nicht nur mit dem, was er sagte, sondern auch in dem, was er tat, in seinem Leben, bei seinem Umgang mit den anderen und der Familie und mit Freunden, seinen Verhandlungen mit Fremden und mit Feinden, seiner Begegnung mit den Schwachen und den Starken. Unsere islamische Gesellschaft wird dann im wahrsten Sinn ihrer Bedeutung gerecht, wenn sie sich in Übereinstimmung mit dem Verhalten des Propheten bringt. Auch wenn sich das Verhalten dieses Edlen nicht hundertprozentig praktizieren lässt, so sollte es ihm zumindest ähneln. Es sollte nicht genau das Gegenteil zum Leben des erhabenen Propheten in unserem Leben herrschen. Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Past Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.